Bevor ich den Bibeltext lese, vielleicht etwas Kurzes zur Einführung. Ich halte hier in Wimmis in großen Abständen, ich bin ja nur als Stellvertreter hier, übrigens für Sarah geborene Müller von Oberdiesbach. Sie ist hier Pfarrerin und sie war meine letzte Vikarin in Frutigen. Und ich vertrete sie hier. Und ich halte Predigten zum ersten Korintherbrief. Natürlich weiß die Gemeinde etwas mehr über den Hintergrund, weil ich ja schon darüber gesprochen habe. Briefe von Paulus sind alle in konkrete Situationen geschrieben. Die Gemeinde hatte diverse Probleme, aber auch viel Schönes, sehr viel Vorzeigbares. Und Paulus redet nun mit ihnen sozusagen im Brief. Und ich habe gedacht, heute passt das eigentlich doch ganz vorzüglich, dass wir uns mit einem sportlichen Thema beschäftigen. Respektiv, wo kommt Sport in der Bibel vor? Nur ganz wenig, aber hier. Und als ich an den Götti Michael denken musste, dachte ich, ja super. Er war aktiver Hockeyspieler und ist auch jetzt noch tätig für den Verein, für schweizerisch oder weltweit oder nein. Also, und jetzt zieht Paulus einen Vergleich für unser Leben, für das Christsein. Ihr kennt das doch von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt alles dafür ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt. Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe dabei ein klares Ziel vor Augen. Und wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen. Denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Soweit diese Stelle. Ich habe es ja in der Begrüßung gesagt. Paulus weiß, was die korinthischen Spiele sind, die isthmischen Spiele, die Olympischen Spiele, das war ja alles dort in der Gegend in Griechenland. Ich habe die Predigt überschrieben, das Leben gewinnen. Liebe Gemeinde, ich erinnere mich an eine Werbekampagne, die für die Young Boys lanciert wurde. Damals lief es für eBay ziemlich schlecht. Heute sind sie ja bekanntlich Schweizer Meister und das schon zum wiederholten Mal. Aber damals las man auf Großplakaten Glaube an eBay. Der Text allein wäre nichts Besonderes gewesen. Man darf ja für einen Menschen oder für eine Mannschaft den Glauben haben, dass es besser kommt. Aber die Werbung von eBay kam eben auch zusammen mit Bildern und sogar mit Videofilmen. Und diese Bilder kamen sehr religiös daher und sie bedienten sich bewusst christlicher Symbolik, indem zum Beispiel eine Braut in einer Kirche, eine wunderschöne Frau, abgebildet war. Sie trug einerseits zu ihrem Brautkleid ein Kreuz am Hals, aber darüber hing noch eine eBay-Plakette, ein Emblem. Und wenn man dann im Internet noch den Werbespot als Film anschaute, dann versprach die Braut auf die Traufrage des Pfarrers, nicht etwa ihrem Bräutigam mit der Hilfe Gottes treu zu sein, sondern dem Fußballclub eBay. Ich erinnere mich, dass einige Leserbriefe erschienen sind, die zum Ausdruck brachten, dass da wohl doch eine Grenze in der Werbung überschritten wurde. Einige wissen es vielleicht, dass ich ja früher Pfarrer in Davos war. Dort war der HCD, der Hockey-Club Davos, das so das Pendant einerseits zum SCB und andererseits natürlich zu IB. Und ich war da das eine oder andere Mal auch eingeladen zu einem Match. Aufgrund meiner Beobachtungen dieser Spiele kam ich damals zur Aussage, dass ein Hockeymatch eigentlich ein hochreligiöses Ereignis ist. Auf dem Eis stehen die Halbgötter, die man über alles verehrt. Die Fans jubeln und singen ihm zu, strecken die Hände in die Höhe, wie bei einem charismatischen Gottesdienst, und beten sie schon fast an. Sie geben sehr viel Zeit und Geld hin, um ihren Idolen nachzureisen oder ihnen beim Heimspiel nahe zu sein. Noch in Klammern gesagt, oft haben mir die Konfirmanden in Davos gesagt, zur Konfirmation hin, wir können nicht singen. Aber gesagt, ich komme gerade mit an den nächsten Match, dann werde ich euch singen hören. Ja, jetzt so viel aus der Welt des Sports, welche auch von Paulus angesprochen wird, um uns etwas Wesentliches für die Nachfolge zum Leben in der Nachfolge weiterzugeben. Korinth war in der damaligen Zeit eben bekannt als Austragungsort der berühmten isthmischen Spiele. Es gab ein Läuferrennen im Stadion, an dem viele teilnahmen, aber eben nur einer konnte gewinnen. Wenn Paulus diesen Vergleich für den Glauben heranzieht, will er sicher nicht zum Ausdruck bringen, dass es quasi einen christlichen Konkurrenzkampf in der Bibel gäbe, den nur einer als Sieger beenden könne. Nein, vielmehr braucht er den Vergleich mit der Sportwelt, weil er in folgende Richtung zielt. Ohne Fleiß kein Preis. Das ist ja so eine Aussage, die man früher mindestens ab und zu noch hörte. Es geht letztlich um diesen Spannungsbogen zwischen Gott tut alles einerseits und ich bin gefragt, von mir hängt auch einiges ab andererseits. Paulus hat es im Philipperbrief besonders eindrücklich formuliert. Hört, was er da schreibt. Mir ist klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Christus gehöre. Wie gesagt, meine lieben Geschwister, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Aber eins steht fest, dass ich alles vergessen will, was hinter mir liegt. Ich konzentriere mich nur noch auf das vor mir liegende Ziel. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Philipperbrief. Also Paulus knüpft in Korinth beim Bekannten an, eben bei diesen sportlichen Spielen. Er ist beeindruckt vom enormen Einsatz dieser Sportler. Aber er sieht keinen markanten Unterschied zwischen dem, was er zum Leben in der Nachfolge zählt, und dem, was er in der Sportwelt beobachtet. Die erfolgreichen Sportler erbringen Höchstleistungen verschiedenster Art. Sie führen ein straffes Leben. Sie trainieren, wenn möglich, täglich. Und sie verzichten auf viele Annehmlichkeiten. Kompromisslosigkeit, Zielstrebigkeit, Ausdauer, Mut und Kampf sind nur einige wenige weitere Stichworte. Und Paulus wundert sich darüber, dass diese Menschen all den großen Einsatz für etwas bringen, von dem sie wissen, dass er dann doch vergänglich ist. Für Geld, Ruhm, Ansehen und oft auch Anerkennung. Paulus will der Gemeinde in diesem Abschnitt seines Briefes vor allem das eine deutlich machen. Christsein ohne Training, Christsein ohne Zielsetzung, Christsein ohne den ganzen Einsatz gibt es eigentlich gar nicht. Auch die Praxis des Christenlebens ist gefragt. Es kommt tatsächlich auf den Lauf an. Den Siegespreis erhalten alle, die ans Ziel kommen. In der Offenbarung lesen wir, sei getreu bis in den Tod, dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben. Oder das grundlegende Wort von Jesus, trachtet zuerst nach Gottes Reich, dann fällt euch alles andere zu. Um Paulus noch etwas besser zu verstehen, dürfen wir nicht vergessen, was die besondere Problematik in Korinth war. Da gab es einige einflussreiche Leute in der Gemeinde, die Paulus aber durch Erkenntnis Aufgeblasene genannt hatte. Er kritisiert nun auch ihr überhebliches Gefühl, das Ziel schon erreicht zu haben. Das haben sie vertreten, indem sie nämlich auf ihre große Fülle und ihr reiches Geistesleben hingewiesen haben. Paulus sieht in dieser Gemeinde die große Gefahr von raschem Aufstieg. Korinth war damals möglicherweise die größte Gemeinde nebst Jerusalem. Also ein rascher Aufstieg und ebenso schnellem Abstieg bis Untergang. Das, was auch großen und einflussreichen Sportclubs oft schneller als ihnen lieb ist, widerfährt, nämlich der Abstieg aus der obersten in untere Spielklassen, das befürchtet auch Paulus für seine Gemeinde in Korinth, die sich im Glanz einer gewissen Lebendigkeit zu sonnen begonnen hat, weil man auf sie schaut und ihre Namen bei anderen genannt werden. Es war so eine Vorzeigegemeinde. Das gibt es auch heute da und dort. Aber da lauert auch immer eine Gefahr. Und Paulus mahnt jetzt zur Vorsicht und zur Bescheidenheit. Es gibt keinen garantierten Erfolg. Es gibt die Lorbeeren nicht, auf denen man sich ausruhen könnte. Das ist ja auch so ein Sprichwort oder ein Slogan aus der Sportwelt, sich auf seinen Lorbeeren ausruhen, eben auf dem Siegeskranz. Kann man nicht. Wer sich auf ein Nachfolgeleben einlässt, der lässt sich auf lebenslängliches Training und ständig neue Herausforderungen ein, wie sie eben auch in unterschiedlichsten Wettkämpfen vorkommen. Der Unterschied vom Sportler zum Christ wird eigentlich bloß im vergänglichen und unvergänglichen Siegespreis gesehen. Und wenn uns ja der Unvergängliche verheißen ist, so müssten wir uns doch erst recht dafür einsetzen, ihn zu gewinnen. Paulus lebt es uns vor. Das kann man ihm dann schon nicht vorwerfen. Ja, du bist ein geübter Schwätzer, aber wenn es dann drauf ankommt, bist du nirgends mehr. Nein, ganz und gar nicht. Voller Einsatz, Verzicht und Enthaltsamkeit sind für ihn selbstverständlich. Bequemlichkeit, Rücksicht auf sich selber, Lustprinzip, Selbstverwirklichung, Gesundheit um jeden Preis, persönliches Wohlbefinden über alles und vieles mehr stehen nicht an erster Stelle für den, der zuerst nach Gottes Reich trachten will. Darf ich etwas Gewagtes schnell einfügen? Man hört es so viel. Hauptsache gesund. In der Bibel stimmt das nicht. Da ist die Hauptsache nicht gesund, sondern trachten nach Gottes Reich. Und ihr kennt alle Menschen, und ich kenne sehr viele auch, die ganz, ganz fest leiden, ganz verrückte Geschichten erlebt haben, furchtbar krank sind und so weiter, die aber auf gutem Wege sind in Gottes Reich. Ich bin auch gerne gesund, bin es allerdings nicht wirklich, aber davon muss ich jetzt nicht erzählen. Es ist mir schon wichtig, aber es ist nicht die Hauptsache. Das stört mich an diesem Ausdruck. Ja, nun fragen wir aber doch noch einmal, fordert Paulus nicht doch ein bisschen viel? Denkt er nicht doch etwas zu wenig an sich selber? Höhlt er sich vielleicht sogar selber aus und gerät irgendwann in ein Burnout? Er kann vielleicht gut reden. Er ist ja recht unabhängig von einer Ehepartnerin und Kindern, auf die man doch Rücksicht nehmen muss. Und zudem lebt er doch in einer völlig anderen Zeit. Stress bei der Arbeit wohl kaum. Medienkonsum noch nie gehört. Informationsflut? Nein, nein, aber sicher nicht in dieser Zeit. Und dabei haben wir ihm ja noch gar nichts gesagt von unserem Haus und dem Garten. Er weiß auch noch nichts von unserer Vereins- und Vorstandstätigkeit. Er weiß nichts über die vielen kirchlichen Gremien und Gruppen, in denen wir auch noch gefordert sind. Aber er kann sich ja auch nichts unter einem Reisebüro vorstellen, das für uns die schönsten Reisen plant, geschweige denn etwas unter einem Ferienprospekt. Alles nicht vorhanden. Aber, jetzt hört gut zu, er könnte uns allerdings einiges von dem berichten, was heute unter Erlebnisreisen und Abenteuerferien teuer verkauft wird. Er bekam es gratis. Auf solchen Reisen befand er sich nämlich bekanntlich andauernd. Nur ging es dann bei ihm um den Ernstfall, nicht um ein so tun wie wenn es ernst wäre oder ein schwieriges Abenteuer und so weiter. Ihm musste man keine künstlichen Erlebnisse oder Abenteuer verkaufen. Wenn wir hören, was er den Korinthern später schreibt. Jetzt lese ich wieder, was er alles dazu sagt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1-mal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten durch Flüsse, die über die Ufer getreten waren, durch Räuber, die mich ausrauben wollten. Gefahr drohte mir von meinem eigenen Volk sowie von den Nichtjuden. In den Städten verfolgten sie mich. In der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Mein Leben bestand aus Mühe und Plage, aus durchwachten Nächten, aus Hunger und Durst. Ich habe oft gefastet und war schutzlos der Kälte ausgeliefert. Kann man alles in der Apostelgeschichte nachlesen. Hier fasst er es einfach einmal zusammen, was er alles auf diesen Reisen erlebt hat. Ja, liebe Gemeinde, im einen oder anderen des Geschilderten werdet ihr euch wiedererkannt haben. Vielleicht nicht im Reisebericht von Paulus, aber vorher. Wir sind ja alle auf irgendeine Weise Kinder unserer Zeit. Wir sind aber mindestens so herausgefordert wie Paulus. Wir merken es doch, wie das Leben in unserer Zeit viele unserer besten Kräfte raubt, die wir nicht mehr für Gottes Reich zur Verfügung haben. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der ein christlicher Buchtitel die Runde machte. Er hieß »In seinen Fußstapfen«. Es handelte sich um eine christliche Gemeinde, die sich auf eine ganz einfache Fragestellung einließ. Die Leute verpflichteten sich freiwillig, bei allem, was ihnen im Alltag begegnete, folgende Frage zu stellen. Was würde Jesus tun oder sagen, wenn er jetzt an meiner Stelle wäre? Was würde Jesus tun oder sagen, wenn er jetzt an meiner Stelle wäre? Diese Frage habe sehr viel ausgelöst, was man sich eigentlich leicht vorstellen kann. Wenn Christen beginnen, mehr von Jesus auszudenken, reden und handeln, so können Veränderungen nicht ausbleiben. Wichtig bei dieser Frage ist, dass wir vom Evangelium ausgehen, nicht von einem Moralkodex. Da geht es nicht um du musst und darfst nicht und all diese Dinge, überhaupt nicht. Es geht auch nicht um all die inneren und äußeren Antreiber, die uns bloß noch zu mehr Leistung anstacheln wollen. Nein, vom Evangelium geht viel Liebe aus, Erbarmen und Gnade. Und auf diesem Hintergrund muss diese Frage gestellt werden. Was würde Jesus jetzt tun oder sagen? etwas Barmherziges, Gutes, Lebensförderndes und. Ja, um letztlich diese Frage, was würde Jesus jetzt tun oder sagen, immer wieder beantworten zu können, ist es natürlich wichtig, dass wir uns mit der Person von Jesus vertraut machen, ihm sozusagen über die Schultern blicken. Und das ist ja nur möglich, wenn wir uns mit den Jesus-Geschichten in der Bibel beschäftigen. Heute kann man das übrigens auch sehr auf eine eindrückliche Weise tun. Ihr habt vielleicht von diesem Film, von dieser Serie gehört, The Chosen, also die Erwählten, eine ganz neue Art, das Leben von Jesus und seinen Jüngern und von seiner Zeit zu erzählen. Kann man bei Netflix bereits schauen, die ersten zwei Serien, die dritte wird dann kommen. Es ist ein Filmprojekt, das immer dann weitergeht, wenn wieder genug gespendet wurde, damit es weitergehen kann. Super gemacht. Die es gesehen haben und sich fragen, ja, aber das steht ja nicht alles in der Bibel. Ja, das steht lange nicht alles in der Bibel. Aber der Regisseur und der Autor, die fragen sich letztlich eben, was würde Jesus jetzt tun oder sagen? Man erlebt viel Alltägliches in diesen Filmen. Also, uns mit der Person von Jesus vertraut machen, ihm über die Schultern blicken und von ihm lernen. Und wenn wir das machen, dann haben wir für unser ganzes Leben Anschauungsunterricht in Hülle und Fülle. Zum Schluss, wir anerkennen mit Paulus, es geht um den Siegespreis. Wir haben ihn noch nicht in den Händen. Das Ziel bleibt unerreicht, bis wir durch Sterben und Tod dann einmal in Gottes neue Welt eingehen. Jetzt kommt alles darauf an, dass wir das Ziel im Auge behalten. Die Frage nach dem, was Jesus tun und reden würde, könnte uns eine ganz gute Leitlinie sein. Amen.